Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das aktuelle politische Geschehen und wir verschaffen uns einen Überblick darüber, was gerade in der Welt passiert. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam mit vielen anderen arbeiten wir daran, die Linke in Österreich stark zu machen. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade wieder in meinem Zimmer im schönen Tübingen und ich telefoniere dieses Mal mit meinem heutigen Gast, der sich wie gewohnt beim Aufnehmen in unserem Wohnzimmerstudio in Wien befindet. Und damit der Ton auch passt, haben wir uns abgeschaut, wie das die Ö1-Journalistinnen und Journalisten im März und im April gemacht haben, als sie ihre Radiosendungen noch zu Hause aufgenommen haben, im Homeoffice quasi. Daher sitze ich hier regelrecht in einer Polster- und Deckenhöhle und ich muss zugeben, ungemütlich ist es tatsächlich nicht. Heute widmen wir uns einem Thema, das viele nur kopfschüttelnd zurücklässt. Wir sprechen über die Corona-Demos. In den letzten Wochen fanden sich immer mehr sogenannte Corona-LeugnerInnen, Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme zusammen, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Sie halten Covid-19 für eine Erfindung und das ist ganz schön gefährlich. Einen Höhepunkt erreichten diese Demonstrationen Ende August, als in Berlin fast 40.000 Leute protestierten und schließlich versuchten, das Reichstagsgebäude zu stürmen. Unter ihnen zahlreiche bekannte Vertreter der extremen Rechten, der AfD sowie Neonazis. Wir diskutieren heute, was hat es mit diesen Corona-Demos auf sich? Was für Vorstellungen stehen eigentlich dahinter? Was wollen die Leute, die dort protestieren? Und wie kommt es, dass aktuell so viele Menschen ansprechbar für Verschwörungstheorien sind? Und wie kann eine linke Antwort auf diese Demos, auf Verschwörungstheorien aussehen? Das diskutiere ich heute mit Xaver Hofbauer. Xaver ist aus der Steiermark, er hat dort die Bezirksgruppe in Kries gegründet und mit aufgebaut und er ist gerade frisch nach Wien gezogen. Und seit neuestem arbeitet er mit in unserem Podcast-Team. Xaver, voll schön, dass du da bist und willkommen auf der anderen Seite des Podcasts.
Ja, servus, danke für die Einladung.
Xaver, was sind denn die Hintergründe der Corona-Demos? Also im Rahmen dieser Demonstrationen werden ja auch zahlreiche Verschwörungstheorien verbreitet und mein Eindruck ist, das spielt in der Mobilisierung der Menschen eine total große Rolle. Wieso gehen Leute auf diese Demos? Wie kommt es dazu? Was passiert dort? Kannst du uns da mal ein bisschen einen Einblick geben?
Naja, wie du sagst, diese Corona-Demos oder Hygienedemos bzw. Kundgebungen gab es jetzt während dem Corona-bedingten Lockdown ja schon mehrmals, also in Deutschland, aber auch in Österreich. Da gehen die Leute zu verschiedensten Themen auf die Straße, um ihre Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen kundzutun. Die mit Abstand auffälligsten Demos sind aber die der sogenannten Corona-Leugnerinnen oder Corona-Rebellinnen bzw. Querdenkerinnen, wie sie sich selbst gern nennen. Obwohl diese Personen selbst erklärt aus den verschiedensten Ecken der Gesellschaft und des politischen Spektrums kommen, die meisten sagen, sie sind nicht links, sie sind nicht rechts, hat sich auf den Demos vor allem eines gezeigt. Sie alle, oder zumindest die meisten, sind Anhängerinnen von einer oder mehreren Verschwörungstheorien. Dass es sich bei diesen Menschen aber eben auch nicht nur um ein kleines Grüppchen am Rande der Gesellschaft handelt, kann man ja auch an den Teilnehmerinnenzahlen, wie du schon gesagt hast, von diesen Demos sehen. Die meisten von uns haben die Bilder und Videos von der Corona-Demo in Berlin am 29. August gesehen, wo laut den Berliner Behörden bis zu 38.000 Teilnehmerinnen waren. Und auch in Wien sind vor zwei Wochen über 400 Anhängerinnen von Verschwörungstheorien am Karlsplatz zusammengekommen. Da kam es ja auch zu dieser recht unschönen Szene, wo eine Regenbogenflagge zerrissen worden ist unter Jubel der anwesenden Menschen dort.
Ja, voll. Da gab es dann ja auch eine Gegendemonstration ein paar Tage später.
Genau. Da ist diese Frau ja auch wieder hingekommen, die Jennifer Klauninger, die dann versucht hat, unter Polizeischutz diese Demo beziehungsweise Kundgebung zu stören, wurde dann aber recht schnell abgedrängt. Dass sich gerade jetzt so viele Menschen an Verschwörungstheorien wenden, ist kein Zufall. Gerade in Krisenzeiten, wo die Verunsicherung groß ist und viele Menschen verstärkt um ihre Existenz bangen, erleben solche Verschwörungstheorien großen Zulauf, denn sie bieten eine mögliche Erklärung für solche bedrohlichen Ereignisse im Weltgeschehen. Wichtig hier ist aber auch festzuhalten, dass Menschen sich solchen Ideologien nicht nur in Krisenzeiten hinwenden, sondern dass sie das bis zu einem bestimmten Grad immer machen. Das ist ein Grundzug des menschlichen Denkens. Wir suchen nach Sinn. Wir wollen Dinge verstehen. Man merkt das ja auch bei Kindern. Die sind ständig auf der Suche danach, dass Erlebnisse und Ereignisse Sinn machen Und manchmal reimen sie sich ja auch die absurdesten Sachen zusammen.
Du hast es vorher schon anklingen lassen, da kommen ja die unterschiedlichsten Leute auf diesen Demos. Die erheben ja auch selbst den Anspruch, da jetzt irgendwie die Gesellschaft zu repräsentieren. Sagen auch von sich selbst, dass sie so bunt und verschieden sind. Wenn man genauer hinschaut, wer ist denn eigentlich auf diesen Demos? Was sind das für Leute?
Es sind, wie du schon gesagt hast, verschiedenste Menschen auf den Demos. Was aber auffällt auch als erstes ist, eine Gruppe ist nicht anwesend. Das ist die von der Corona-Krise gerade profitieren. Auf der anderen Seite, die Teilnehmenden passen, wenn man sie ein bisschen untergruppiert, in zwei Kategorien. Einerseits sind es Menschen, die schon vorher an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Da fügt sich die globale Pandemie in ein bereits bestehendes Weltbild ein und wird dann erzählt als ein weiterer Beweis dafür, dass eine undurchsichtige und böswillige Clique die Welt regiert. Aber andererseits auch Menschen, die ohnehin Verliererinnen des Systems sind. Beispielsweise solche, die durch die Krise arbeitslos geworden sind oder es schon vorher waren. Generell sind es meistens Menschen, die von der Politik, die sich in den Parlamenten abspielt, eher abgewendet haben, frustriert sind und sich quasi die Lösung ihrer Probleme und ihrer Sorgen woanders erhoffen, eben auf diesen Demos.
Und was wollen die Leute dort? Also man könnte jetzt auch einfach sagen, wenn die da einfach ihren Spaß haben beim Demonstrieren und das einfach für ihren Protest machen wollen, sollen sie doch, oder? Also was steckt denn da dahinter und vielleicht auch was ist das Gefährliche daran?
Naja. Wenn man sich als erstes einmal anschaut, was die Leute auf den Demos sagen, dann sind das die unterschiedlichsten Sachen. Was sie alle wollen, sie sind auf die eine oder andere Art und Weise angefressen und drücken ihren Unmut aus. Was sie dann konkret auf den Schildern kritisieren, könnte verschiedener auch nicht sein. Das sind Impfgegnerinnen, Nazis oder Sektenführerinnen nebeneinander und propagieren ihre Theorien darüber, wie das Coronavirus zustande kommt. Also, da sind Leute dabei, die propagieren, dass das Coronavirus eine jüdische Feldverschwörung sei. Und daneben stehen Leute, die sind mit der Regierung unzufrieden, weil sie meinen, das Virus sei das Geschenk eines Gottes und wir müssten uns alle damit infizieren, um erlöst zu werden. Daran zeigt sich auch recht gut, dass Verschwörungstheorien in sich jetzt nicht unbedingt homogen sind und auch nicht beständig sind. Es gibt Verschwörungstheorien, die sehr ausformuliert sind und ein ganzes Weltbild beinhalten. Und die sich über Jahrhunderte weitertragen, wie das zum Beispiel bei antisemitischen Verschwörungstheorien oder Antisemitismus generell der Fall ist. Es gibt aber auch viele kleinere Verschwörungstheorien, die sich an verschiedenen Sachen aufhängen und sich auch immer wieder neu formulieren. Im Grunde können sie sich an allem aufhängen und bilden ein großes Universum von verschiedenen Theorien darüber, wie die Welt funktioniert. Allen gemeinsam ist ihnen, dass sie die Vorstellung teilen, dass es da etwas oder jemanden gibt, das oder der uns Menschen steuert. Und die meisten folgen dem wie Lemminge. Nur man selbst hat es durchschaut. Es schwingt dabei meistens mit, dass man sich selbst in eine theoretische Machtposition stellt. Man selbst hat etwas verstanden, was andere nicht verstehen. Die Konsequenzen für das Handeln können dann auch unterschiedliche sein. Aufruf zum Mord oder Gewaltandrohungen, wie sie von diesem veganen Kochbuchautor Attila Hildmann gekommen sind. Pogrome, wie es ja die Geschichte gezeigt hat, an Jüdinnen oder anderen Minderheiten. Oder einfach nur einen Aluhut zu basteln.
Vielleicht haken wir da gleich nochmal ein und schauen uns das Ganze nochmal ein bisschen differenzierter an. Was sind denn ganz grundsätzlich Verschwörungstheorien? Also worauf basieren die? Und auch warum entstehen die? Warum sind so viele Menschen ansprechbar für Verschwörungstheorien?
Naja, unter einer Verschwörungstheorie versteht man allgemein den Versuch, ein konkretes Ereignis zu erklären. Und zwar, wie der Name sagt, mit einer Verschwörung. Verschwörung heißt, man geht davon aus, dass eine, meist kleine Gruppe von Akteuren, zu einem gezielten Zweck an etwas Schlechtem arbeitet und das konspirativ, also geheim macht.
Und was ist jetzt daran für uns spannend? Also man könnte jetzt auch sagen, ist doch ein bisschen egal, wenn sich Leute da so ihre Theorien und Verschwörungen zusammenreimen, sollen sie halt.
Also einerseits ist es politisch relevant, wenn Gruppen groß werden und an Einfluss gewinnen. Wie beispielsweise die Nationalsozialistinnen, die aus dieser Verschwörung, also aus ihrem antisemitischen Wahn heraus, der ja auch eine Verschwörungstheorie oder Verschwörungsideologie darstellt, begonnen haben, Millionen Menschen zu ermorden. Das ist sehr relevant und auch urgefährlich. Und andererseits ist es aus einem theoretischen Standpunkt heraus wichtig zu verstehen, wie Menschen zu Verschwörungstheoretikerinnen werden. Damit auch wir, gerade als Linke, erarbeiten können, was wir tun müssten oder müssen, damit Menschen nicht Verschwörungstheorien anheim werden.
Okay, dann fangen wir gleich damit an. Wie werden Leute zu Verschwörungstheoretikerinnen, zu Verschwörungstheoretikern? Wie kommt das?
Also die Grundlage dafür, dass Menschen Verschwörungstheoretikerinnen werden, ist sicher die Art und Weise, wie unser menschliches Denken funktioniert. Menschen sind ständig auf der Suche nach Sinn und wir alle haben als Kinder schon das starke Bedürfnis, Dinge zu verstehen, herauszufinden, wie man sich erklären kann, was passiert. Das ist ja prinzipiell etwas sehr Gutes und macht Menschen auch sehr fähig. Diese Eigenschaft von Menschen ist, glaube ich, die Grundlage von Wissenschaft, aber auch eben von Verschwörungstheorien. Was Verschwörungstheorien und Wissenschaftler unterscheidet, ist Methode und Anspruch. Verschwörungstheorien prüfen ihre Theorien nicht an der Wirklichkeit. Da könnte man jetzt sehr lange darüber reden, wie genau da die methodischen Unterschiede sind und so weiter. Aber ich glaube, an der Stelle ist für uns gerade eher wichtig zu sagen, Menschen haben das Bedürfnis, Dinge zu verstehen und produzieren eigentlich die ganze Zeit Theorien über die Welt. Wichtig ist da ein Austausch und ein beständiges Prüfen, ob diese Theorien auch der Wirklichkeit standhalten oder nicht. Und wichtig ist auch, das Denken von Menschen zu schärfen. Ich würde sagen, das ist ein gesellschaftlicher Auftrag, dafür zu sorgen, dass Menschen das lernen. Das ist ja zum Beispiel auch genau das, was in der Schule passiert. Da wird, zwar in einer grotesk absurden, schlechten Art und Weise, aber da wird jahrelang Kindern eine gewisse Form des Denkens beigebracht. Mathematische Grundsätze, logisches Denken, Lesen und Schreiben, Evolutionstheorie, Grundlagen in Biologie und Chemie. Die Schule leistet einen gewissen Dienst schon, aber das könnte sicher noch viel besser gehen.
Das ist spannend, also vor allem auch diese Gegenüberstellung von Wissenschaft und Verschwörungstheorie, die du gemacht hast, gerade eben mit Unterschied in Methode, in Anspruch, in Zusammenhang mit der Wirklichkeit. Da drängt sich mir schon ein bisschen die Frage auf, was für einen Bezug haben Verschwörungstheorien denn zur Wirklichkeit? Also gab es nicht geschichtlich auch tatsächlich Verschwörungen? Also wie sieht das in der Realität tatsächlich aus?
Naja, es gibt und hat ja tatsächlich in der Geschichte wirklich einige Verschwörungen gegeben. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Operation Gladio, im Zuge derer nach dem Zweiten Weltkrieg von den Vorgängerorganisationen der NATO sogenannte Stay-Behind-Organisationen ins Leben gerufen wurden, die in Westeuropa oder die Westeuropa nach dem Abzug der alliierten Truppen gegen einen möglichen Angriff des Warschauer Pakts verteidigen sollten. Nicht selten haben sich diese Gruppen aus rechtsextremen Personen und Kreisen rekrutiert. Also in der Geschichte der Menschheit gab es und gibt es natürlich wirkliche Verschwörungen, die haben mit dem Denken und Handeln von Verschwörungstheoretikerinnen aber im Endeffekt eigentlich nichts bzw. wenig zu tun. Mhm. Weil es ist ja nun mal so, die meisten diskutierten Verschwörungen existieren gar nicht. In der Regel sind Verschwörungen erfundene Konstrukte. In dem Sinn sollte man deswegen eher von Verschwörungsideologien sprechen. Aus dem Altgriechischen abgeleitet setzt sich der Begriff Ideologie ja aus Ideo, vorgestellt oder eingebildet, und Logos, Begriffe oder Lehren zusammen. Verschwörungsideologien kann man deswegen auch als mythische Formen des gesellschaftlichen Ich sehe was, was du nicht siehst, verstehen. Genau dieser mythische Aspekt bietet sich dann auch als Schnittstelle zwischen Religion und Esoterik, die so Einzug erhalten in die verschiedensten Verschwörungsideologien, beispielsweise in der Form des Teufels, in dessen Auftrag die satanistischen Illuminaten handeln, oder eben die 5G-Frequenzen, wo man glaubt, dass sie den Energiefluss im Körper beeinflussen. Bei Verschwörungstheorien wird wenig darauf eingegangen, was tatsächlich passiert, sondern es werden Beziehungen zwischen Phänomenen hergestellt, die so in Realität nicht stattfinden und eben nicht wissenschaftlich geprüft sind oder nicht geprüft werden können.
Aber klingt es vielleicht blöd, aber wenn es dabei um Dinge geht, die es nicht gibt, warum glauben Leute dann dran? Also warum ist das für so viele Menschen ansprechend? Warum ist das für so viele Menschen attraktiv? Oder vielleicht nochmal anders gefragt, zuerst, wie kommt es denn überhaupt zu solchen Theorien? Also fängt einfach irgendwer an, einen Geschichteldrucker oder was zu erzählen, und dann trägt sich das wie von selbst weiter? Also wie kommt sowas überhaupt in die Gänge?
Ja, schon in etwa so, ja. Also eine mögliche Aufschlüsselung von der Entstehung einer Verschwörungstheorie liefert Thomas Grüter. Laut ihm durchläuft das Denken drei Schritte bis zur vollständigen Verschwörungstheorie. Am Anfang steht der Verschwörungsglaube. Er ist quasi die Neigung zum Glauben, dass hinter bestimmten Gruppen, Institutionen oder Ereignissen eine geheime Macht stünde, die unerbittlich und unnachgiebig ihre Ziele verfolgt. In der Stufe der Verschwörungslegende werden dann tatsächliche Ereignisse im Sinne des Verschwörungsglaubens uminterpretiert. Es entsteht also ein Trugbild der Realität, welches mit den eigenen Vorurteilen und Wahnideen korrespondiert. Und dann, schließlich auf der letzten Stufe, verhaftet sich das Denken in der Verschwörungstheorie. Es entsteht dann eine allumfassende Theorie, welche eine oder mehrere Verschwörungstheorien behandelt, die mit unwissenschaftlichen Methoden untersucht und den Menschen endlich im Auftrag des Verschwörungsglaubens eine Rechtfertigung für den Gegenstand der Theorie verschafft. Verschwörungstheorien sind deswegen auch meistens in sich geschlossen und redundant, da sie sich ausschließlich auf sich selbst bzw. auf Teile bezieht, die ebenfalls diesen Verschwörungsglauben vertreten. Das macht das Ganze auch so schwer. Dass Verschwörungstheorien in sich geschlossen sind, heißt, es lässt sich alles von den Grundprämissen ableiten und es gibt nicht wirklich eine Möglichkeit, mit Argumenten aufzuzeigen, dass die Theorie nicht stimmt. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen. Wenn die Theorie beinhaltet, dass alle, die nicht daran glauben, von einer geheimen Macht manipuliert sind und man diesen Personen nicht trauen kann, also jede Person, die dann dagegen argumentiert, wird in diesem Denksystem dann automatisch nicht ernst genommen, egal was sie für ein Argument sie bringt. Es muss falsch sein, weil sie eben manipuliert sind. Mhm. Gegen so einen Glauben kann man schwer angehen und das ist auch wirklich schwer, Überzeugungsarbeit zu leisten.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man auch einfach richtig schwer zu Leuten da noch durchdringt. Ich meine, hast du ein Beispiel dafür, für dieses scheiternde Argumentieren?
Naja, ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der sich halt begonnen hat, mit Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen und da immer tiefer reingerutscht ist. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm diskutiert habe, war seine Grundprämisse, ja, ich kenne mich nicht aus. Ich muss mich erst informieren und hat mir dann halt auch elendslange YouTube-Videos geschickt, wo halt die wildesten Verschwörungstheorien herbeigeschwurbelt worden sind. Und genau in dieser daraus resultierenden Diskussion war es dann urschwierig, da einen gemeinsamen auch Punkt zu finden, weil er der Meinung war, dass ich einfach die falsch informiert bin und deswegen auch einfach keine Aussagen darüber tätigen kann und darf.
Mhm.
Und ich ihm ja eigentlich gar nicht zuhöre. Ja?
Ja, das ist tatsächlich schwierig, einfach einen gemeinsamen Argumentationsrahmen zu finden, auch weil wir quasi als diejenigen, die dann dafür argumentieren, das als Verschwörung auch zu entlarven, sind dann quasi in der Diskussion selbst für die andere Person nur Opfer genau dieser Verschwörungen und genau dieser Mächtigen, die uns steuern und uns mit der Lügenpresse versorgen und keine Ahnung was. Also so, das ist tatsächlich irgendwie eine extrem schwierige Herausforderung, da in Diskussionen gut miteinander ins Gespräch kommen zu können, weil man da eigentlich immer nur mit der Wand redet, gefühlt.
Voll.
Ich meine, was in dem Kontext ja auch oft kommt, im Kontext von Verschwörungstheorien oft versteckt, oft gar nicht so eindeutig, manchmal dann doch wieder mehr. Du hast es auch erwähnt vorher, die Verschwörungstheorie, Corona sei eine jüdische Weltverschwörung, Antisemitismus. Also Verschwörungstheorien werden ganz oft mit antisemitischen Vorstellungen verknüpft. Kannst du das ein bisschen näher beleuchten, wie es dazu kommt und wie das im Verhältnis steht zueinander?
Es gibt wohl wenig Motive, die sich so durch verschiedenste Verschwörungstheorien durchziehen, wie der Hass auf Juden und Jüdinnen. Der Grund, warum sich so viele antisemitische Bezüge in verschiedensten Verschwörungstheorien finden lassen, lässt sich auf die Hetzschrift, die Protokolle der Weisen von Zion, zurückführen. Die Schrift, die erstmals 1903 in Russland erschienen ist, wird oft als Fälschung bezeichnet. Das ist aber nicht ganz richtig. Vielmehr sind die Protokolle eine Sammlung früherer antisemitischer Texte. 40% des Textes sind sogar aus der französischen Satire Gespräche aus der Unterwelt, die sich damals gegen Napoleon III. Gerichtet hat, entnommen und erst in diesem Text antisemitisch umgefärbt worden. Und obwohl schon der russische Zar, der zwar zu Beginn wohl recht begeistert von der Schrift war, sie auch wieder verboten hat, nachdem er sich herausgestellt hatte, dass es sich bei den Protokollen um eine krude Sammlung von unwahren Geschichten handelte, ist die Hetzschrift weiterhin verbreitet und rezipiert worden. Der Vernichtungsantisemitismus der Nazis hat unter anderem dort seinen Ursprung, aber auch beispielsweise der amerikanische Großindustrielle Henry Ford übersetzte es in den 1920ern ins Englische und hat damit noch einmal sehr stark zur Verbreitung der Protokolle beigetragen. Heute werden sie weiterhin auch noch im Internet verbreitet und deswegen klarerweise finden sich Anhängerinnen dieser Verschwörungstheorie nun jetzt auch auf den Corona-Demos wieder. Natürlich, abgesehen vom Antisemitismus, gab es auch eine andere, sehr, sehr mörderische Verschwörungstheorie. Nicht in dem Ausmaß, aber trotzdem signifikant. Das waren die Hexenprozesse der frühen Neuzeit. Das ist oder war eine Theorie, die sich sehr, sehr stark mit dem katholischen Glauben verwoben hat. Durchaus auch durch aktives Bestreben der Kirche. Und davon ausgegangen ist, dass der Teufel Frauen und in den wenigsten Fällen Männer in Besitz nimmt und die Seele dieser Besessenen nur durch den Tod vom Teufel erlöst werden kann. Da gibt es dann sehr, nennen wir sie mal, kreative Ideen darüber, wie sich das zeigt. Zum Beispiel wurde tatsächlich geglaubt, dass Frauen auf Besen reiten und nachts die Penisse von Männern stehlen und sie in Vogelnestern verstecken. Dieser Wahn hat zu tausenden gerichtlichen Verurteilungen geführt und viele Menschen wurden ermordet. Das ist also auch ein Beispiel dafür, wie gefährlich Verschwörungstheorien werden können, wenn sie von vielen mächtigen Menschen geteilt werden. Und vielleicht noch zu den Hexenprozessen oder zu dieser Hexenverschwörung. Verschwörungsideologie, eine kleine Anekdote, die Nazis, beziehungsweise da gab es ja diesen Mystiker-Zirkel, bei den, unter den Nationalsozialisten unter anderem war ja der Himmler dabei. Die haben dann gemeint oder haben versucht, diese Verschwörung gegenüber, also die haben dann in den Hexenprozessen auch eine Verschwörung gesehen. Und zwar war das die Verschwörung der katholischen Kirche gegen diese urgermanischen Frauen, so wie sie eben Hexen verstanden haben.
Oh.
Ja. Also da war das auf einmal eine Verschwörung gegen die urgermanischen Frauen. Und was das gut zeigt, ist, dass wenn Leute oder Personen, die in Verschwörungstheorien, im verschwörungstheoretischen Denken oder verschwörungsideologischen Denken drinnen sind, die zerlegen diese Theorien nicht, sondern im Zweifelsfall spinnen sie weitere Theorien oder weitere Verschwörungen um die herum, um sie so zu rechtfertigen und in ihr Weltbild einbetten können.
Ja, je nach Belieben dann die Verschwörungstheorien hinbiegen, genau.
Genau. Ich sehe was du nicht siehst.
Was ich mir jetzt frage, wir haben es vorher schon kurz eingedeutet, aber was kann man diesen Verschwörungstheorien denn jetzt tatsächlich entgegensetzen? Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, dass es im Dialog oft schwierig ist, da durchzudringen. Vielleicht müssen wir deswegen die Frage ein bisschen größer stellen und uns grundsätzlich fragen, wie kann denn so eine linke Antwort auf Verschwörungstheorien aussehen? Was können wir für Angebote stellen an jene, die eben letztlich bei Corona-Demos landen?
Das ist nicht so einfach. Wir Linken haben ja die Tendenz, sehr viel Wert darauf zu legen, dass unsere politischen Positionen, unser Blick auf die Welt sehr differenziert ist und sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse berufen kann. Ich glaube, gerade wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen Verschwörungstheorien und auch Religionen, Sekten oder der Esoterik zuwenden, dann ist wichtig zu erkennen. Dieser starke Fokus auf Wissenschaft und Kohärenz im Denken wird von vielen Menschen auf der Welt aktuell nicht geteilt. Das Problem daran ist gar nicht unbedingt in erster Linie, was die Menschen konkret glauben, sondern eher, dass man mit wissenschaftlichen Methoden keine Überzeugungsarbeit leisten kann, wenn Menschen die Prämissen von wissenschaftlicher Beweisführung nicht teilen. Das öffnet dann Tür und Tor, jede ach so abstrus wirkende Erzählung zu schlucken, wenn man nur seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und aber auch Ängste dadurch bestätigt sieht. Ein spannendes Beispiel dazu, vielleicht aus der Geschichte wieder zu den Hexenprozessen. Damals wurden ja zwischen 17.000 und 100.000 Frauen als Hex in der frühen Neuzeit umgebracht, mit dem Vorwurf, Hexen zu sein, natürlich über ganz Europa verteilt. Und das ging auch über 100 Jahre so. Und die wenigsten haben damals das in Frage gestellt. Man stellt sich das allgemein heute so vor, dass irgendwann die Aufklärung kam, Menschen erkannt haben, dass es keine Hexen gibt und deswegen damit aufgehört wurde. Das war historisch aber gar nicht so. Die relevantesten Philosophen der frühen Neuzeit, also die klassischen Aufklärer wie Rousseau zum Beispiel, die auch heute noch gelesen werden, waren sich auch gar nicht so sicher, ob es nicht vielleicht doch Hexen gibt. Also die Aufklärung hat eben diese Hexenverbrennungen nicht beendet, sondern die Hexenverbrennungen wurden beendet dadurch, dass die Folter als Mittel der Befragung von Beschuldigten abgeschafft worden ist.
Ah, okay, spannend.
So. Dadurch konnten auch keine Bekenntnisse mehr von den Frauen durch Folter erzwungen werden und damit haben diese Verurteilungen aufgehört und die Hexenverfolgungen sind langsam abgeschwächt und ausgestorben. An Hexen glauben aber trotzdem heute noch viele Menschen. Zum einen gibt es ja da, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Flora, aber da gibt es auf TikTok gibt's so diese selbsternannten Witches, so woke Kids irgendwie.
Okay, das muss ich mir anschauen, das kenne ich noch nicht. Ja.
Genau, also das ist die eine Seite. Gleichzeitig gibt es halt auch in afrikanischen Ländern heutzutage noch viele, sehr, sehr viele Hexenverfolgungen und dann daraufhin folgende Morde, Ermordungen von Frauen. Was sich daran zeigen lässt, Menschen glauben an das, was sie glauben wollen, aber halt auch, was ihnen nachvollziehbar und konkret erscheint. Es ist ja auch in gewisser Weise die Äußerung der eigenen Ohnmacht, beziehungsweise Geschehnisse werden als übermächtig und überkomplex empfunden. Daher sucht man eine Erklärung, die einfacher ist, beziehungsweise geht davon aus, dass jemand oder eine Organisation die Verhältnisse beherrscht. Eine linke Antwort heißt dann auch Leuten, Handlungsspielräume zu ermöglichen, sie zu ermächtigen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Personifizierte Feindbilder sind oft angreifbarer, wenn sie auch noch so weit entfernt sind, als gesamte Gesellschaftssysteme, zum Beispiel der Kapitalismus. Ein Ansatz wäre es, Leuten eine positive Perspektive zu bieten, die Antworten auf Probleme finden lässt. Wenn man sie überzeugen will, von Verschwörungsideologien abzulassen, muss man andere Glaubenssysteme anbieten, alltagsnahe Erklärungen und vor allem Möglichkeiten, sich einzubringen und das eigene Leben zu gestalten.
Xaver, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde, die Folge hat echt gut gezeigt, welcher Auftrag sich auch gerade aus dem, was du jetzt zu Schluss gesagt hast, an uns Linke stellt. Also, dass wir Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker keineswegs irgendwie von oben herab begegnen dürfen. Und dass in Zeiten, in denen die Geschehnisse um einen herum als übermächtig empfunden werden und man sich selbst einfach als so ohnmächtig erlebt, Erklärungen halt gesucht werden, die einfach sind, um sich das Leben nachvollziehbarer zu machen. Diese Ohnmacht, ich glaube wirklich, dort müssen wir ansetzen und Menschen, wie du sagst, reale Handlungsspielräume eröffnen. Xaver, danke für das Gespräch, danke für deine Zeit und danke für die ganze Vorbereitung. Das war's auch schon mit unserer neuen Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's wie immer am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple iTunes und auf unserer Website www.jungelinke.at und überall dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Mit der Schule ist jetzt noch im September unsere Kampagne Schule ist kaputt, wir helfen nachgestartet. Dabei fordern wir nicht nur, dass das Schulsystem auf den Kopf gestellt gehört, sondern wir nehmen es selbst in die Hand und wir eröffnen gratis Nachhilfezentren in Österreich, wo wir einander helfen wollen, das System zu packen. Wenn du dich an der Kampagne beteiligen magst oder Nachhilfe brauchst oder vielleicht selbst Nachhilfe geben willst, mach mit beim Lernnetz, unserem kostenlosen Nachhilfenetzwerk, und melde dich bei www.jungelinke.at. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal.